Lassen Sie uns nur für einen Moment in Weihnachtserinnerungen schwelgen.
Ihr kennt ja noch an den Christbaum, die hat es ja bis vor ein paar Jahren noch gegeben. Und zwar so 2 Meter Lametta.
Vinzenz Fahler sitzt bei seiner Großcousine Juliane Nisslein in der Wohnküche.
Und jeder Faden einzeln hängt an 6 Bäumen, an den beiden Seitenaltäre und am Hauptaltar. Und dann nur Lametta und Kerzen, elektrische Kerzen dann da. Das ist richtig.
Das war unser Kirchbekannter Bier. Ja, ne? Ja.
Vinzenz und Juliane denken besonders an den Moment, als die Beleuchtung plötzlich anging.
Ja, so ist für mich, es ging. Ich hab, das ist die Erinnerung, dass das auf einmal so gestrahlt hat.
Dieser eine Gottesdienst, der war am 24. Dezember 1959, die Christmette um Mitternacht, im kleinen Örtchen Teilenberg in Mittelfranken. Juliane und Vinzenz aber, die leben im Nachbarort Wernfels. Teilenberg liegt hoch droben auf einem Plateau, Wernfels schmiegt sich an den Hang darunter.
Und danach ist man wieder runtergelaufen und haben mal ein Scheibrotzeug gemacht. Ja. Um 1:30 in der Nacht. Weil die hat ja eine Stunde gedauert, bis wir heimgekommen sind, was 1:30 und dann haben wir nur ein Brotzeug gemacht.
Ja, da ist das gegessen worden nach der Christmette.
Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Die Kirche in Teilenberg strahlt. Und in den Wernfelser Häusern brennen zur Brotzeit nur Kerzen oder Öllampen.
Ja, ich war doch nichts da oben, wir haben nichts einschalten können.
Sie haben nämlich keinen Strom. Das ist eine Geschichte über Versorgungssicherheit, über verschlafene Energiewenden und über einen Blackout. Nur eben im Jahr 1959.
Unten, wo man reinfährt, von der Stiegelmühle auf, haben sie eine große Schilde gemacht. Oder? Herrlich ist und wunderbar, ohne Licht ins neue Jahr. Das haben sie auch. Wir haben keins gehabt.
Keins mehr. 35 Jahre lang gab es in Wernfels sehr wohl Strom, und zwar Gleichstrom. Hergestellt aus Wasserkraft. In eben jener Stiegelmühle, noch ein Stückchen weiter den Hang runter im Tal. Aber Ende der 50er ist klar, dass eine Umstellung auf Wechselstrom nötig ist. Die modernen Geräte laufen nur damit. Und auch das Leitungsnetz hat schon bessere Tage gesehen.
Ja, nicht bloß so Holzmaschen, wie die Telefonmaschen früher waren. Ne? Mehr war das nicht. Wenn ein Sturm gekommen ist oder wieder. Dann war halt einmal wieder, ist einer umgebrochen gewesen, ne? Dann haben wir halt keinen Strom gehabt.
Dann hat die Aufsicht, also die Regierung oder ich weiß nicht wer, hat halt gesagt, das ist zu gefährlich, da wenn einer hinkommen, da brennen die Häuser ab oder die Leute kriegen einen Stromschlag oder sonst was. Das Netz wird gesperrt, aus, Ende.
Ein Dorf von heute auf morgen ohne Strom, über Wochen. Manche setzen damals Traktoren als Notstromaggregate ein. An Silvester 1959 zum Beispiel. Da wurde im Wirtshaus gefeiert, mit elektrischem Licht. Die Menschen aus Wernfels wussten sich zu helfen. Und wenn sie heute davon erzählen, dann leuchten ihre Augen wie, naja, wie könnte man sagen, wie
2 Meter Lametta?
Ja, das trifft's. Der Blackout war damals kein Schreckensszenario, sondern eine Szenerie ohne Schrecken.
Uns als Kinder hat es ja nichts gemangelt. Da hat man halt abends mit Kerzenlicht halt rumgesessen. Aber ansonsten.
Man war damals einfach noch nicht so abhängig vom Strom, wie wir es heute sind. Heute wäre die Situation natürlich eine ganz andere, wenn keine Spannung auf der Stromleitung läge. Die Situation wäre viel angespannter.
Also, mit was willst du denn kochen? Hast du, du hast nur einen Ofen da? Wir haben keinen mehr. Wir haben keinen Holzofen mehr.
Ne? Im Februar 1960 ging Wernfels wieder ans Netz, ans nagelneue Wechselstromnetz. Die Christbäume aus Teilenberg sind deshalb nicht weniger beeindruckend gewesen. Sie hören die Zeit für Bayern am Heiligen Abend, ein paar Stunden vor der stillen Nacht, die natürlich in Wahrheit oft gar nicht still ist. Wir wollen Ihnen heute Geschichten von Menschen erzählen, für die diese Nacht eine aufregende ist und Geschichten, wie sich diese Spannung dann wieder löst. Auch Maria und Josef hatten vor 2000 Jahren sicher keine stille Nacht. Aber wenn wir heute davon erzählen, dann leuchten unsere Augen wie... Naja, Sie wissen schon. Ich bin Ewald Ahrens. Bleiben Sie dran. Aufregende Nacht. Darauf schauen wir in dieser Heiligabendsendung unseres Feiertagsfeuilletons hier in der Zeit für Bayern. Geschichten von Menschen, für die heute Abend nicht still sein wird, sondern eher stressig. Und damit sind mal nicht die Feuerwehrleute, Ärztinnen und Polizistinnen gemeint, an die wir oft zuerst denken. Über deren Dienste freuen wir uns natürlich heute auch nochmal ganz besonders. Aber wir wollen heute auch auf Leute sehen, die oft gar nicht gesehen werden und für die der Weihnachtsabend trotzdem Stress bedeutet. Wie etwa für einen Orgelretter. Petra Nacke hat ihn getroffen.
Genau wie Menschen plagt auch Kirchenorgeln ab und an ein Zipperlein. Und das klingt dann zum Beispiel so. Schön sei das nicht, sagt Ingeborg Schillfahrt, aber meist auch keine Katastrophe.
Es kann einfach eben mal passieren, dass dann tatsächlich, wenn man eine Taste drückt und lässt sie wieder los, sich das Ventil nicht wieder schließt. Das heißt, der Ton klingt dann einfach immer weiter, auch wenn man ihn längst nicht mehr spielt. Aus einem Lied, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und angenommen, ich möchte dieses Lied jetzt spielen und an der Orgel ist etwas nicht in Ordnung und es entsteht so ein Heulton, dann könnte das zum Beispiel dann so klingen.
Ingeborg Schillfahrt arbeitet als Kirchenmusikerin in St. Michael, der Stadtkirche von Fürth. Ihre Schwerpunkte sind Dirigieren sowie die Leitung von Chor und Orchester.
Und habe aber natürlich trotz alledem die Aufgabe, hier die Gottesdienste alle auf der Orgel zu spielen. Das gehört einfach zum Dienst einer Kirchenmusikerin dazu.
Wenn dann die Orgel Probleme macht, kann das aber manchmal auch Stress bedeuten.
Das hatten wir schon einmal tatsächlich auch, dass es ein starkes Gewitter gab und der Blitz ist eingeschlagen und der Motor ging nicht mehr an. Und in dem Fall war es dann damit getan, die Sicherung wieder reinzutun. Aber wenn sowas zum Beispiel mal ist, ne? Oder so ein Heulton tritt tatsächlich dann auch irgendwie eine Stunde vorm Orgelkonzert oder so, wenn es eine Stunde später schon losgehen muss. Solche Sachen, wenn einfach die Zeitspanne zwischen der Situation, wo man die Orgel dann so nötig braucht und dem, wo man es feststellt, einfach so eng ist, dass man eigentlich nichts mehr machen kann.
Die große Orgel in St. Michael sei ein sehr zuverlässiges Instrument, gut gepflegt und mit ihren 43 Jahren eigentlich noch ein Orgelküken. Trotzdem zwackt es auch sie ab und zu, wie zum Beispiel, als sie im letzten Jahr plötzlich einen Heulton von sich gab. Ausgerechnet kurz vor Heiligabend. Dann, sagt Ingeborg Schillfahrt, helfe eigentlich nur eines.
Also man muss erstmal ruhig bleiben einfach und man weiß ja dann eben auch, dass es Menschen gibt, die man anrufen kann und die einem helfen. Und das ist in unserem Fall eben immer der Herr Friedrich, der diese Orgel auch betreut. Und der einfach so gut versucht, immer das Beste möglich zu machen und immer noch, auch wenn er eigentlich längst Feierabend hat, auch noch zur Verfügung zu stehen, wenn es brennt und wirklich Hilfe zu leisten. Ich selber habe noch nie eine Situation erlebt, wo ich wirklich so richtig nervös werden musste, zum Glück.
Okay.
Grüß Gott.
Hallo.
Und das ist der Mann, der Hilfe leistet, wenn die Orgel nicht so kann, wie sie soll.
Ja, ich bin Dominik Friedrich, 86 geboren und habe eben schon als Kind oder im Kindesalter, mein Vater hat die Werkstatt damals übernommen, eben in der Werkstatt und auf Montage mitgeholfen und bin so eben in den Beruf reingewachsen. Vor 18 Jahren habe ich meine Ausbildung als Orgel- und Harmoniumbauer angefangen, dann später noch einen Meister gemacht und bin seitdem in dem Beruf tätig.
Dominik Friedrich wirkt unglaublich jung und gleichzeitig wie ein alter Hase seines Metiers. Er strahlt Ruhe aus Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sich als Kirchenmusiker in brenzligen Situationen mit so einem Nothelfer in der Hinterhand sicher fühlt. Er selbst sieht das sehr gelassen.
Für mich ist es ja jetzt nichts Besonderes in dem Sinne. Ja, da ist was kaputt und oft passiert es halt, dass es dann kurz vorm Konzert passiert oder ja, kurz bevor der Konzertorganist kommt, dass dann doch noch was auffällt und dann ja, kommt man da halt relativ spontan, schiebt man das halt zwischen rein und beseitigt die Störung wieder.
Um mir zu zeigen, wie eine Orgelmechanik von innen aussieht, gehen wir in den ersten Stock seiner Werkstatt in Oberasbach.
Hier sieht man jetzt so Schaumodelle und da sieht man schon ganz viele Ventile, die sind hier stehend eingebaut. Und zwar unter jeder Pfeife in der Windlade sitzt eben ein so ein Ventil.
Und wenn eines dieser unzähligen Ventile nicht mehr richtig schließt, kann wie bei der Orgel in St. Michael der berühmt-berüchtigte Heulton entstehen. Verantwortlich für undichte Ventile ist oft der Feinstaub in der Luft, der sich wie ein Film auf die Dichtungen legt. Aus diesem Grund erkennt der Orgelbauer auch auf den ersten Blick in ihr Inneres, ob eine Orgel in der Stadt oder auf dem Land steht.
Ja, also in der Stadt, die Orgeln verschmutzen, sage ich mal, durch den Feinstaub viel, viel schneller. Ne? Also da schaut eine gereinigte Orgel nach 10 Jahren so aus wie eine Orgel weit draußen auf dem Land nach 30 Jahren.
Sogar ihren konfessionellen Hintergrund kann der Fachmann erkennen.
Jetzt nicht blind vielleicht, aber in der katholischen Kirche sind natürlich schon mehr Kerzen an. Also das heißt, man hat zu dem Feinstaub eher so eine schmierige, ölige Schmutzschicht. Die hat man jetzt in der evangelischen Kirche weniger.
Dass auch Orgelbauer nicht vor bösen Überraschungen gefeit sind, erleben wir just in dem Moment, als mir Herr Friedrich etwas an seiner selbstgebauten Truhenorgel demonstrieren möchte, die er immer mal wieder vermietet.
Jetzt haben wir es ja schon hier. Das war jetzt nicht geplant. Und zwar, oh weh, weiß ich jetzt gar nicht, ob das mir passiert ist oder beim Verleih. Da ist jetzt sogar ein Stecher abgebrochen. Ja, das ist jetzt ja Vorwehfekt.
Das Problem ist selbst für einen Laien offensichtlich. Da, wo eine Verbindung zwischen Taste und Ventil sein sollte, fehlt etwas.
Also es ist eine Stechermechanik, es drückt ganz einfach nach unten und drückt das Ventil unten auf. Und jetzt ist der Stecher zerbrochen und die Taste liegt unten und es ist nicht spielbar, der Ton. Aber ich verleih's am Montag, also das war jetzt gut, dass ich es gemerkt habe. Da wäre ich jetzt blöd dagestanden.
Petra Nacke hat sich mit Dominik Friedrich über Erste Hilfe an der Orgel an Heiligabend unterhalten. Sie haben einen harten Job. All die Leute, die vor allem an Weihnachten arbeiten müssen. Womöglich denken Sie da gerade auch an sich selbst. Wer weiß, kann ja sein, dass Sie gerade unter einem Christbaum liegen, der immer noch nicht gerade stehen will, während die Katze in den Zweigen herumklettert und beim Ausrichten nicht hilfreich ist. Vielleicht sind Sie aber auch gerade im Auto auf dem völlig überfüllten Supermarktparkplatz, weil natürlich ausgerechnet heute das Salz ausgegangen ist. Alles harte Schicksale. Aber noch härter trifft es Figuren, die es gar nicht gibt. Tobias Föhrenbach gibt Ihnen einen Einblick in die Psyche fiktionaler Personen, die es an Weihnachten auch nicht leicht haben.
So, da Sie jetzt gerade ein bisschen Zeit haben und wir unter uns sind, muss ich Ihnen doch mal etwas Wichtiges anvertrauen. Es gibt in diesen Tagen nämlich ein Problem, das auch etwas mit Ihnen zu tun hat. Sie wissen es nur noch nicht. Aber dazu kommen wir noch. Vielleicht ganz kurz zu mir. Also seit vielen Jahren arbeite ich nun schon als psychologischer Psychotherapeut im Filmbusiness. Und seit längerem häufen sich in meiner Praxis Fälle von reduktiver christmastenischer Präsenz. So habe ich das jetzt mal genannt, denn bisher ist dieses Krankheitsbild vollkommen unbekannt, die Symptome nicht eindeutig, Therapieansatz Fehlanzeige. Um Ihnen ein Beispiel mal zu nennen. Also erst letzte Woche war der kleine Kevin wieder bei mir und ihm stand der Schweiß auf der Stirn wegen, ja, genau, Weihnachten. Und ich kann ihn gut verstehen. Jedes Jahr die gleiche Geschichte. Jedes Jahr von der eigenen Familie vergessen. Jedes Jahr aufs Neue allein zu Haus. Jedes Jahr der gleiche Kampf gegen dieselben dämlichen zwei Einbrecher. Bei der letzten Sitzung hat er gefragt, ob er nicht mal wenigstens einen Freund dazu einladen könnte. Was sagst du da? Gute Idee, Kevin, aber dann müsste man ja den Filmtitel ändern. Kevin und noch jemand zusammen zu Haus. Wer will das sehen? Versteht Kevin zwar alles, aber er hat es mittlerweile satt, immer an Weihnachten arbeiten zu müssen. Meist Heiligabend, Hauptprogramm. Und danach, ja, nichts mehr, fallen gelassen. Keiner will noch was von ihm wissen. Ja, das macht was mit einem Achtjährigen. Und es hilft ihm auch nicht, dass er das gleiche Schicksal mit anderen teilt. Im Gegenteil. John McClane zum Beispiel muss jedes Jahr aufs Neue die Welt retten. Im Hochhaus, am Flughafen oder in New York City. Das muss man sich mal vorstellen. Was ein Stress. Beruflich, privat, das ganze Geballere, blutige T-Shirts, Adrenalin bis zum Anschlag. Danach fiele er regelmäßig in ein emotionales Loch, sagte er neulich. Keiner rufe mehr an. Und dann hat er sich bei mir noch verabschiedet mit Yippie-Yay-Yay Schweinebacke. Na, wirklich besorgniserregend. Ich weiß nicht, wie lange der das noch mitmacht. Kann sein, dass er bald einfach aus Frust stirbt. Und zwar langsam. Es hilft ihm wenigstens zu wissen, dass er nicht nur regelmäßig die Welt, sondern auch das Fest der Feste rettet. Und das im Alleingang. Das ist wenigstens für das Ego ganz gut. Das wiederum leidet bei meinem ganz speziellen Patienten am Nachmittag umso stärker. Jedes Jahr der traurige Blick in den Terminkalender. Am 24.12. steht da 4 Uhr schwelgen im Selbstmitleid, 4.30 Uhr starren in den Abgrund. Wie fasst er es immer so treffend zusammen? Ich hasse Weihnachten. Ja, das ist eigentlich auch das Einzige, das er in unseren Sitzungen sagt, beziehungsweise wie ein Mantra wiederholt. Da sind wir noch nicht wirklich vorangekommen. Eine ganz traurige Existenz, aber pff, ja, mal ehrlich, ein einziges Mal im Jahr im Mittelpunkt stehen und dann dieser immerwährende Kampf gegen die gute Laune, Weihnachtsbäume und Geschenke. Wer würde da nicht grün werden vor Verzweiflung? Ja, was soll er auch machen, der gute, fiese Grinch? Wie willst du den jedes Jahr neu motivieren? Mit Antidepressiva? Ich dachte eher mal an eine Kur. War mit dem Polarexpress mal ein bisschen weg. Im Frühjahr vielleicht zusammen mit einer netten Begleitung. Sissi zum Beispiel. Die ist die personifizierte Lebenslust. Passt vielleicht wegen Gegensätzen und so. Obgleich ihr das mit dem Fest der Liebe, in ihrem Fall ja verbotenen Liebe, auch ganz schön zusetzt, ihrer Schwester den Franz ausspannen bei Apfelstrudel, Tanz und Zitterspiel? Oh, das ist natürlich auch jedes Mal eine wilde Alpenfahrt der Gefühle. Braucht man auch nicht jedes Jahr, verständlich. Interessiert aber keinen, dass sie das nicht braucht. Das Publikum braucht es anscheinend. Ja, man träumt und fiebert halt so gerne mit, gell? Weihnachten immer auch die Schicksalstage einer Kaiserin. Obwohl das ganze Schauspiel eher im Hochsommer stattfindet. Sissi hat das immer wieder bei ihren Chefs moniert, aber sie bringen die Geschichte trotzdem an den Feiertagen. Ach, Sissi, ja, machst du nix. Egal wie bekannt und mächtig, alle müssen, oder wie heißt es dann, dürfen sie ran. Der britische Premierminister, ein Sternsinger, ein alternder Rockstar, kleine und große Liebespaare, Liebhaber, Flirts, alte und neue Liebschaften. Eine wirklich sehr heterogene und schwer zu therapierende Gruppe, die auch schon länger zu mir kommt. Jedes Jahr erfährt sie zwar tatsächlich Liebe, aber halt immer nur einmal im Jahr, ein einmaliger Höhepunkt quasi. Besser als gar keine Liebe, mag sich mancher denken. Also, warum nicht die ganzen Sorgen teilen mit Gleichgesinnten? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Vorsicht, meine Lieben. In der Therapie nur bedingt zu empfehlen. Ich hatte es letztes Jahr mit einer Gruppentherapie für alle Betroffenen versucht. Also 30 Grad war's, Juli. Wer da alles kam, erstaunlich. Die Geister, die ich rief, der kleine Lord, Huibu, die Eisprinzessin, Rudolf mit der roten Nase, Aschenbrödel, alle waren sie gekommen, alle mit demselben Schicksal, immer nur zu Weihnachten über die Leinwand zu flimmern. Reduktive christmastinische Präsenz. Und was soll ich sagen, es ging eigentlich ganz gut los. Ein Sommermärchen in Manhattan hier, eine blumige Nachricht von Sam da, bis jemand einen Werbespot zitierte, ist denn schon wieder Weihnachten? Das war's. Da drehten sie plötzlich alle hohl. Charlie von der Schokoladenfabrik hat wie im Wahn seine goldenen Tickets verkauft. Miss Marple hat alle befragt, auch mich, ihren Psychologen. Frodo warf parallelisiert seinen Ring in die Lavalampe. Die Gremlins haben den Rest der Praxis verwüstet. Und ein älterer Herr mit weißem Haar schrie und schreit immer noch inzwischen durch die geschlossene Abteilung. Früher war mehr Lametta. Sie sehen, ich habe fast alle gängigen Therapieansätze probiert. Fast alle. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Prinzip Angehörige mit einbinden. Wissen Sie, vielleicht könnten Sie mal ganz gezielt was anderes anschauen an den Feiertagen, damit die Nachfrage sinkt und somit der Druck. Irgendwas Sommerliches, die fabelhafte Welt der Amelie zum Beispiel, der weiße Hai, Dirty Dancing, obwohl die zwei waren auch schon mal da. Oder Glotze aus, ein gutes Buch über Plätzchen, wenn schon weihnachtlich. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten, damit es den Betroffenen im harten Showgeschäft etwas besser geht. Das wäre meine Bitte an Sie. So, und jetzt muss ich mich auf die nächsten Patienten vorbereiten. Es geht ja bereits auf Silvester zu. Da sind die Probleme exakt die gleichen. Erster Termin jetzt. Moment, wo habe ich es hier? Ein gewisser Butler James. Aha. Samt Tigerfell. Ah ja, Anamnese Vollrausch habe ich mir hier notiert. Oh, mehrfach an einem Abend. Oha, ob der die Praxis findet? In diesem Sinne, Ihnen schon mal vielen Dank und ein fröhliches Fest.
Tieren bedeutet Weihnachten ja vermutlich nicht so viel. Jetzt außer vielleicht den Ochsen und den Eseln, aber bei denen ist das seit der ersten Christnacht sozusagen genetisch. Aber in bayerischen Ställen, so hieß es früher, soll ganz unabhängig vom Jesuskind in der Losnacht auch einiges los gewesen sein. Und es war gewiss nicht alles schmeichelhaft, was der Bauer da zu hören bekommen hat. Regina Vanderl erzählt uns, was es damit auf sich hat.
Es ist ein Mysterium, selbst wenn eine stürmische Nacht über das winterliche Land hereingebrochen ist, wenn sich der Wind wie schauerliches Heulen anhört und die Äste der Bäume knarzen, dann spürt der Mensch trotzdem eine eigenartige Stille. Eine Stille, die nie größer sein kann als in der heiligen Nacht. Es sind die Rauh- oder die Losnächte der Vor- und Nachweihnachtszeit, in der man nach altem Glauben hört, wie das wilde Gläut durch die Lüfte zieht, in der die Percht unterwegs ist. Und es sind diese langen, dunklen Nächte, in denen der Mensch etwas erfahren kann über seine eigene Zukunft. Zum Beispiel in der heiligen Nacht von den Tieren im Stall, die sogar wissen, wer als Nächster im Haus stirbt.
Dann hat mein Vater gesagt, ich verstehe es. Verstehst das du nicht, oder? Und für mich war das ein Rätsel, weil da war das Mucksmeißerl Stadionstall und alle haben gelegen und haben bloß geschaut. Dann habe ich gemeint, die können bloß mit den Erwachsenen reden, aber mit den Kindern nicht. Oder?
Das ist der Bauer Matthias Stadler, nach dem Hofnamen der Gschwandler hier ist genannt. Trotz seiner jungen Jahre hat er sich den Glauben an Sinn und Zweck der alten Bräuche seiner Heimat im Kräutertal nicht nehmen lassen. Es gehört einfach dazu, dass man schon vor Weihnachten und vor allem am Heiligen Abend mit dem Weihrauchpfandl durchs Haus geht und selbstverständlich auch durch den Stall.
Verjagen halt unsere bösen Geister und schauen, dass die Viecher wieder gut gehen das ganze Jahr. Brauch weniger Tierarzt und so Sachen. Und meine Viecher sind gut zu mir und dann kommt es mir schon so viel, dass was bringt.
Es sind diese besonderen Nächte in der Advent- und Weihnachtszeit, die oft als Orakelrituale genutzt werden und deswegen Losnächte heißen. Das Los steht hier für die Vorhersage, denn in jeder Losnacht kannst du etwas über dein Schicksal erfahren, sagt Gerald Huber. Derzeit für Bayern-Redakteur und Moderator ist ein ausgewiesener Kenner bayerischer Sprache, Geschichte und Volkskunde.
Die Viecher waren für den Bauern natürlich das Kapital. Deswegen hat man auch besonders Acht drauf gegeben. Unser Wort Achtsamkeit hat damit zu tun in der heutigen Zeit. Und in der Heiligen Nacht, wenn er da in den Stall gegangen ist, dann hat es geheißen, können sich die Viecher miteinander unterhalten. Es war warm im Stall natürlich. Da hat man leicht einmal einnicken können. Und wenn man ruhig wird und leise wird und in sich hineinhorcht, lust, dann hört man den Tieren zu. Und dann wird man vielleicht schon sich auch, früher hat man gesagt, man wird sich darüber inne, was einen vielleicht erwartet.
Mein Lieblingskalbe mag sie gern streicheln lassen. Und das ist mein Freund.
Das ist der Bini, das ist mein Bub, der ist 4. Geht eigentlich fast alle Tag mit in den Stall.
Aber heute war im Kindergarten ganz fleißig.
Der kleine Benedikt kann den Heiligen Abend kaum erwarten. Und an diesem besonderen Tag ist er auch dabei, wenn die 27 angehenden oder ausgewachsenen Ochsen, die beim Gschwandler im Stall stehen, ein ganz besonderes Futter kriegen.
Es ist auf alle Fälle eine ganz besondere Stimmung am Heiligen Abend. Und die Viecher, die gespannen das irgendwie. Und bei uns kriegen sie einfach auch was Besonderes am Heiligen Abend, weil wenn wir schon was Besonderes kriegen, dann sollen die auch was Besonderes kriegen. Wir haben einen schon Kartoffeln gekocht oder dann kriegen sie ein Bier zum Zusammenschlecken, all so Sachen.
Es ist bestimmt nicht das spezielle Weihnachtsfutter, das dem Besucher den Eindruck vermittelt, dass es den Gschwandler-Ochsen gut geht. Der Hirs redet mit ihnen, er tätschelt, krault ihnen die Köpfe und den Hals, was ihnen sichtlich angenehm ist. Er vermittelt ihnen Zeit, Ruhe, Wissen und Respekt.
Der Schneckerl, er war als Kaibi schon so nett, der ist mir nachgelaufen wie ein Hund. Nachher haben wir gesagt, ah ja, jetzt darf er heuer, darf er noch mal mit allem gehen. Jetzt hat er heuer noch mal mitgedürfen mit allem, aber jetzt ist er leider irgendwann vorbei.
Jetzt schaut's her. Schneckerl, im Übrigen fast 900 Kilo schwer, weiß nichts von seinem Schicksal und frisst stoisch sein Abenteuer, wissend beobachtet vom 4-jährigen Bini.
Da muss man ganz lieb sein und nicht so viel Schmarrn machen, weil sonst haut er aus.
Wer gut auf sein Tier aufpasst, auf dem passt auch das Tier auf, heißt es. Beim Gschwandler ist das unübersehbar der Fall, wenn ihm die Kälber entgegen oder nachlaufen. Das Vieh, sagt der Hirs, verständigt sich mit ihm über die Körpersprache und zeigt auch, wenn es nicht so gut drauf ist. Dann ist Abstand halten angesagt.
Jetzt schaut's her. Lasst es euch schmecken.
Regina Vanderl über die Losnächte. Wenn Tiere sprechen könnten, wie in der Losnacht, dann würde sich das in den bayerischen Ställen womöglich anhören, wie in den Rezensionen über bayerische Hotels. In erster Linie beschwert man sich, ob Mensch oder Tier, übers Essen. Weil aber Haustiere leider auch an Weihnachten selten mit uns reden, herrscht bei manchen Zweibeinern eine gewisse Unkenntnis über gute Tierernährung. Was dem Menschen ein Festmahl ist, das ist dem Hund, der Katze oder dem Vogel oft unbekömmlich. Gut gemeint ist eben auch hier nicht gut gemacht. Und es kann eine sehr aufregende Nacht werden, wenn der Hund womöglich auch einen süßen Teller hingestellt bekommen hat. Tanja Gronder erzählt uns, warum.
Wer will seinem Tier nicht was Gutes tun an Weihnachten? Schließlich ist es ja auch ein Familienmitglied und gerade an Heiligabend können Katzenaugen so richtig groß werden und fütter mich maunzen. Dabei sind die Hälfte aller Haustiere in Deutschland übergewichtig, sagt Petra Kölle, Tierärztin und Ernährungsberaterin an der Kleintierklinik der LMU in München. Deswegen Vorsicht mit den Leckerlis. Die werden nämlich gern mal beim Kalorienzählen vergessen und dann hat das Tier, wie ja auch der Mensch nach den Festtagen, wieder Krach mit der Waage. Warum kann eigentlich nicht irgendjemand mal diese Kalorien aus den Pralinen zaubern, zumindest mal so in der magischen Zeit zwischen den Jahren? Immer muss es am Ende auf die Hüfte gehen, beim Mensch und beim Tier. Überhaupt Schokolade, super giftig für den Hund, warnt Petra Kölle, je dunkler, desto schlimmer.
Ein Problem ist Schokolade, was für Hunde ja giftig sein kann, das ist der Wirkstoff Theobromin. Und das andere sind Plätzchen oder Kuchen, die Diabetikerzucker enthalten, der für Hunde hochgiftig sein kann.
Der Zuckerersatzstoff Xylit ist für Hunde schädlich, für Katzen aber nicht. Hunde sollten bei so einer Xylitvergiftung schnell zum Tierarzt.
Meist erste Anzeichen sind dann so Unruhe, Erregung, Hecheln, Durst. Und dann sieht man auch oft eben Koordinationsstörungen, allgemeine Schwäche, Krampfanfälle, Zittern. Und auch Erbrechen und Durchfall sieht man manchmal.
Aber auch Avocados, Rosinen und Trauben sind giftig für Hunde. René Dörfelt, Oberarzt in der Notaufnahme der LMU, hat schon viel gesehen in seinen Schichten als Nottierarzt. Auch an Ostern.
Ein Hund hatte 3 Lindosterhasen gefressen und die mussten wir über die Magenspülung wieder rausbekommen. Wir haben im Röntgen die 3 Glöckchen gesehen und wussten, das waren die Osterhasen.
An den Weihnachtsfeiertagen ist gar nicht so sehr die Schokolade das Problem, sondern der Gänsebraten. Davon bekommen Vierbeiner unter Umständen nämlich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung.
Bestes Beispiel ist eigentlich der Weihnachtsbraten, den der Hund ausnahmsweise mal, weil Weihnachten ist, zu fressen bekommt. Meist ist der Weihnachtsbraten sehr fettreich, was zu starken Bauchspeicheldrüsenentzündungen führen kann und dann wirklich als Notfall bei uns landen.
Also bitte keine fette Gans oder gar ein Schmalzbrot für den Hund.
Ich glaube, ein richtig besonderes Essen wird es nicht geben. Vielleicht frische Puten oder Hühnerbrust gekocht. Knochen, wo ganz viel Fleisch dran ist vielleicht.
Steffi ist eine liebevolle Hundemama und ihr Major verträgt als großer Hund auch die Knochen. Allerdings ist Knochen nicht gleich Knochen.
Knochen ist ein Punkt, Geflügelknochen, wenn es vom jungen Geflügel ist, gar nicht mal so schlimm. Allerdings, je älter die Gans oder die Ente ist, desto problematischer wird es mit dem Verdauen, gerade wenn die Hunde das nicht gewohnt sind. Und auch so das Leckerli, der normale Rinderknochen oder Schweineknochen, wenn die Hunde das übers Jahr nicht gewohnt sind, das sollten sie sowieso nicht bekommen, aber gerade die Knochen können natürlich zu starken Verstopfungen führen, die verdammt wehtun. Was auch noch passieren kann, ist natürlich, wenn es zu Weihnachten mal als Geschenk so ein Schweineohr gibt oder irgendwas anderes mit starkem Knorpelgehalt, Ochsenzimmer, Ochsenschwanz, sowas in der Richtung. Das kann gerade bei sehr kleinen Hunden öfter mal in der Speiseröhre hängen bleiben und dann Atemnot und Würgen verursachen.
Auch für Kaninchen oder Hamster ist gut gemeint tatsächlich das Gegenteil von gut. Bei den Pflanzenfressern reizt ein besonderes Fressen die Darmflora, denn die Bakterien dort sind auf die Nahrung abgestimmt, die sie eben täglich bekommen.
Und sobald die Bakterien jetzt plötzlich was anderes bekommen, verändert sich die Bakterienflora, was zu Durchfall erbrechen, also hauptsächlich Durchfall führen kann. Also bitte auch beim Kaninchen das normale Futter und nicht 5 Äpfel gleichzeitig und 10 Weintrauben dazugeben.
Also irgendwie kann man es ja dann nur falsch machen, oder? Heißt das am Ende gar nichts für Bello kochen und nur für sich? Ist das nicht hartherzig? Naja, das ist eigentlich das Beste für das Tier. Business as usual beim Fest der Liebe ist ein Ausdruck von Tierliebe. Weihnachten ganz wie immer sein. Und ganz ehrlich, auch wir Menschen überessen uns ja gern an den Feiertagen. Und selbst wenn wir nun Katze, Hund, Hamster und Co. gar nicht extra bekochen und verwöhnen, bleibt Weihnachten nicht ungefährlich. Da ist doch der Baum. Eine unterschätzte Gefahr. René Dörfelt hat über die Feiertage immer mal wieder Patienten, die aus Versehen etwas verschluckt haben.
Das Lametta ist natürlich ein Faden, mit dem die Katze spielt, genauso wie Geschenkband. Und teilweise wird das auch verschluckt und das fädelt dann den Magen- und Darmtrakt entsprechend auf und kann wirklich zu Verstopfungen, akuten Darmverschluss führen, was lebensbedrohliche Situationen sind. Also bitte nicht die Katze mit Lametta oder Geschenkband spielen lassen.
Viel besser für Katzen ein Fummelbrett, erklärt Petra Kölle.
Das sind so Bretter, wo eben die Katze sich das Futter rausangeln muss. Das heißt, man bestückt das mit zum Beispiel Trockenfutter und die Katze ist dann damit beschäftigt, das mit den Pfoten oder mit der Zunge oder so eben rauszukriegen.
Das macht Spaß und verbraucht Kalorien. Keine Feiertagskilos ansetzen, das will ja auch der Mensch nicht. Wie wär's da mit einem feudal festlich ausgedehnten Weihnachtsspaziergang? Zu Heiligabend rausgehen, wenn diese wunderbare Stille einkehrt, nach der Hektik der Vorweihnachtszeit, so richtig ausgiebig Gassi gehen.
Mein Hund wird an Weihnachten vor allem Zeit geschenkt bekommen mit mir. Wir werden ganz sicher lange Spaziergänge machen an Weihnachten zusammen. Das heißt also gemeinsame Zeit.
Und Weihnachtsspaziergang statt Weihnachtsgans, das geht sogar ganz ohne Haustier.
Tanja Gronder hat aus der Kleintierklinik der LMU in München berichtet. So aufregend Weihnachten für uns auch sein kann, es ist doch im eigentlichen Grund ein heiteres Fest. Man soll sich immer freuen, wenn ein Kind geboren wird, auch wenn die Geburt selbst natürlich sehr aufregend ist. Unser Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern, hier auf Bayern 2, ist zu Ende. Mein Name ist Ewald Ahrens. Und ich kümmere mich jetzt um meinen Christbaum, denn da fehlt mir noch mein
2 Meter Lametta.
Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Weihnachten.